Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Übersetzerin Theresia Mora. Morgen am Samstag, den 27. Oktober, wird er von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verliehen. Die Autorin, die 1971 in einem Ort bei Sopron in Ungarn nahe der österreichischen Grenze geboren wurde, lebt seit 1990 in Berlin. Für ihr Werk hat sie bereits viele Preise bekommen. Den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, den Preis der Leipziger Buchmesse oder den Deutschen Buchpreis, um nur einige zu nennen. Theresia Mora ist jetzt bei mir im Studio zu Gast. Ganz herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Frau Mora, Sie sind ja gewissermaßen preiserprobt. Sie haben wirklich schon viele Preise bekommen. Trotzdem, der Büchner-Preis ist nun nochmal ein ganz besonderer. Es ist immerhin der renommierteste Preis für Literatur in Deutschland. Was haben Sie denn gedacht, als Sie das erfahren haben, dass Sie ihn in diesem Jahr bekommen würden?
Ich war erst in so einem positiven Schock, eine Sekunde später in einem negativen Schock wegen der Rede, die man halten muss. Aber dann habe ich das auch ganz schnell wegsortiert, weil ich mir gesagt habe, okay, der Preis ist nach Georg Büchner benannt. Georg Büchner kann dafür zwar nichts, aber es ist ein schöner Anknüpfungspunkt und das ist ein Autor, mit dem ich was anfangen kann. Und das ist ziemlich schön. Ich werde die ganze Zeit über Georg Büchner reden.
Und, in Ihrer Rede?
Ja, in meiner Rede. Und damit ziehe ich mich dann aus der Affäre. Und damit ist auch der unangenehme Teil dieses Ganzen, nämlich man muss irgendwo auftreten und etwas sagen, dann gelöst. Und das mit dem Preis, das werde ich dann, glaube ich, begreifen, wenn ich dort bin mit den anderen, also den Akademienmitgliedern und den anderen Preisträgern. Und wenn wir das dann gemeinsam gefeiert haben, dann werde ich es, glaube ich, wissen, wie es ist.
Vielleicht rundet sich auch etwas.
Ich weiß es nicht. Also es ist so schwierig, bevor man diese Preise hat, irgendetwas damit zu verbinden und hinterher ebenfalls. Also es ist.
Dann bleiben wir doch mal bei Georg Büchner. Wann haben Sie zum ersten Mal etwas von ihm gelesen? Wissen Sie das noch?
Oh ja, das weiß ich ganz genau. Das war 1990, im Wintersemester 1990 an der Humboldt-Universität im Rahmen meines Theaterwissenschaftsstudiums.
Da sind Sie gerade nach Berlin gekommen.
Ja, da bin ich gerade nach Berlin gekommen. Es war einer der ersten Texte, die ich im deutschen Original gelesen habe, und zwar den Woyzeck. Ich weiß nicht, ob ich als sozusagen private Leserin gleich einen Theatertext gelesen hätte. Allerdings muss ich sagen, Anfang der 90er Jahre bin ich in Berlin auch sehr viel ins Theater gegangen. Und es gab auch eine sehr schöne Woyzeck-Inszenierung in Berlin zu der Zeit, an die ich mich immer noch erinnere, im Theater 89. Das Theater gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das war ein kleines alternatives Theater, was gleich nach der Wende entstanden ist oder mit der Wende. Das heißt, dieses ganze Büchner-Erlebnis hängt ganz stark damit zusammen, dass ich von Ungarn nach Deutschland gekommen bin und angefangen habe, hier zu lernen, also Teil der hiesigen Kultur zu werden.
Dann rundet sich tatsächlich etwas
ja,
mit
tatsächlich,
dem Preis.
Ja, tatsächlich. Das habe ich mit diesem Runden, vielleicht weil ich das Wort nicht hatte, nicht so für mich formuliert.
Was hat Sie an Büchner angesprochen? Also besonders jetzt an dem Woyzeck. Haben Sie da vielleicht auch Gemeinsamkeiten erkannt oder im Nachhinein mit Ihrem Werk?
Im Nachhinein schon. Ich gehe auch in meiner Rede darauf ein, dieses warum mögen wir denn Woyzeck? Wir mögen den Woyzeck aus verschiedenen Gründen. Nummer eins, wir mögen ihn wegen der Sprache. Die Sprache dieses Stückes hat etwas ganz, ganz Suggestives und es ist doch sehr interessant zu sehen, wie sie aufgebaut ist, aus welchen Elementen der Autor die Sprache dieses Stückes aufgebaut hat. Es kommt noch erschwerend in Anführungsstrichen hinzu, dass das Stück ja ein Fragment ist. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie diese brüchigen Sätze ausgesehen hätten, wenn sie fertig gewesen wären oder in was für einem Maße sie denn fertig sind. Und das zu sehen ist absolut fantastisch. Dieses Stück hat ganz viele Leerstellen, die Redeweise der Figuren auch. Und damit kann man sowohl auf der Bühne als auch während des Lesens wahnsinnig viel anfangen. Das spricht einen sehr an, diese sehr lebendige Sprache. Und das andere sind natürlich die Figuren, also allem voran Woyzeck. Woyzeck ist eine Figur, eine tragische Figur. Wieso? Am Anfang des Stückes oder über eine sehr lange Strecke können wir uns mit ihm identifizieren, weil er uns unglaublich leid tun muss. Ja, er wird von allen Seiten bedrängt. Ja, weil wir in unserem Leben meistens auch das Gefühl haben, was wir auch immer tun, müssen wir einen zu hohen Preis dafür zahlen, können wir uns damit identifizieren. Ja, er hat seine Mächtigen, die ihn alle schlecht behandeln. Er kann nicht heiraten, er darf nicht heiraten. Ja, also er kommt nicht wirklich voran. Und dann ist es aber so, dadurch entsteht noch keine Tragik. Es gibt traurige Umstände, es gibt ungerechte Umstände. Die Tragik entsteht dort, wo die Figur sich zu einer Tat entschließt, wo sie etwas tut oder eben nicht tut. Und Wojciech wird zum Mörder. Und damit können wir uns nicht weiter mit ihm identifizieren. Und durch dieses große Schade, durch dieses große Warum und oh mein Gott, durch dieses tragische Ereignis erleben wir die Katharsis in diesem Stück. Und als Frauen können wir uns natürlich auch sehr gut mit dieser Marie identifizieren. Die Marie ist eine Figur, die sehr in ihrer Zeit ist und nichtsdestotrotz bis heute sehr gut zu gebrauchen ist. Ja.
Also hat Büchner eine Aktualität? Immer noch?
Absolut. Also insbesondere, ich halte ja den Wojciech für sein Hauptwerk. Wenn er nichts anderes geschrieben hätte, wäre es auch absolut ausreichend. Ich glaube, das ist ganz einfach tatsächlich ein ewiges Stück. Das wird es immer geben, glaube ich. Mhm.
Dieser Wojciech ist ja eine Figur, die auch durch Ohnmacht und letztlich Sprachlosigkeit gekennzeichnet ist. Gibt es da eine Verwandtschaft zu einigen Ihrer Figuren?
Ich will das nicht ausschließen, dass ich diesen Wojciech deswegen so mag, weil ich einige Verhaltensweisen in ihm erkenne, die ich mitgebracht habe, also mit denen ich aufgewachsen bin. Ich war umgeben insbesondere von sprachlosen Männerfiguren und ich komme ja vom Dorf und ich fühle mich in vielem an diesen Wojciech erinnert oder umgekehrt durch diese Erlebnisse. Und dann, wenn ich jetzt versuchen würde, von außen meine Werke zu betrachten, doch und immer wieder diese bedrängten und ohnmächtigen und suchenden und traurigen Figuren auf, weil es offensichtlich das ist, was ich am besten verstehe von den Phänomenen der Welt. Ich sehe natürlich auch die anderen Personen oder Figuren, aber ich habe das Gefühl, die sind ferner, die sind etwas anderes.
Und mit diesen Figuren treffen Sie offenbar einen Nerv.
Sagen die, ja, das war
in der Begründung der Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung heißt es, in ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Theresia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Das hätte man von Büchner also auch sagen können.
Ich denke durchaus, ja. Also wenn diese Kategorien wie den Nerv der Zeit zu treffen damals existiert hätten oder wenn man so etwas wie eine prekäre Existenz überhaupt hätte aussprechen können, die meisten hatten ja eine. Im Übrigen, heute haben das auch die meisten. Das mit diesem Wort prekär, ich kann Ihnen sagen, wann ich das gelernt habe, das war im Jahre 2006. Bis dahin kannte ich dieses Wort gar nicht und dann war es plötzlich in allem Munde, um ein Phänomen zu beschreiben, was ja schon länger existiert hat, nämlich es ist besonders bezogen auf die Arbeitswelt und das ist ein virulentes Problem und damit hat jeder von uns, also langsam wird jeder von uns davon erreicht, glaube ich.
Woher kommt Ihr Interesse an Außenseitern, Heimatlosen und eben diesen prekären Existenzen? Sie haben ja ein wenig schon gesagt, aus eigenem Erleben auch, diese Sprachlosigkeit in dem Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind. Kam das durch die sprachliche Minderheit, zu der Sie gehörten, oder war das?
Mitunter auch, natürlich. Also ich hatte häufiger das
zur deutschsprachigen
Gefühl,
Minderheit.
Ja, dass wir in einem Land gelebt haben und nicht in dem Land gelebt haben. Also natürlich haben wir uns mit unserem Umfeld auf Ungarisch ausgetauscht und natürlich hatten wir soziale Kontakte. Sobald wir zu Hause waren, wurde die Sprache gewechselt. Und was ganz wesentlich war, wir haben ausschließlich österreichische Medien konsumiert. Das heißt, ich wusste als Kind, der österreichische Außen- oder Innenminister war, aber nicht, weil der gerade aktuelle ungarische Mensch auf dem Posten war, weil das sowieso egal war, muss man dazu sagen. Und ich kannte nicht die Fernsehsendungen, die anderen Kinder geschaut haben, aber ich kannte die ungarische Literatur. Ja? Also gelesen haben wir, meine Mutter und ich, sehr viel der aktuellen ungarischen Literatur, was auch damit zusammenhängt, wenn man in einer kleinen Sprache, in einem kleinen Land in die Schule geht, dann hat die Sprache dieses Landes eine sehr, sehr große Bedeutung und demzufolge auch die Literatur des Landes eine eminente Bedeutung. Jeder Ungar, der etwas auf sich hält, muss Bescheid wissen über die ungarische Dichtung vom Mittelalter bis heute. Und wenn man sich dafür interessiert, dann wird man das auch sehr gerne tun. Aber ich muss sagen, dann kam ich hierher und natürlich war das wieder eine kleine Außenseiterposition oder mehrere kleine Außenseiterpositionen. Ich war eine 19 Jahre alte Ungarin, also mit ungarischem Pass, deutsch sprechend in Ost-Berlin und Man war also sozusagen mehrfach als Ausländer oder als Sonderfall definiert. Und also man bekam so Signale wie, du darfst bleiben, aber dein Fall ist ein Sonderfall und möglicherweise problematisch. Und ich hoffe, du kannst dich legitimieren, was du hier tust, wieso, wie lange, etc. Ja, das ist so, ich meine, ich hatte noch Glück, ich bin eine weiße Frau. Ja? Also ich musste mich hier niemals einfach so aus DAFKE ausweisen irgendwo. Oder geriet gleich in Generalverdacht. Aber es war doch, insbesondere in den ersten Jahren, so ein gewisses Gefühl da, dieses, du bist nicht wie wir und das bedeutet nicht nur, du bist anders, sondern sozusagen deine Wertigkeit ist anders. Ist mir allerdings vollkommen egal, ehrlich gesagt. Und was, womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass ich gemerkt habe, ich kann gut Deutsch. Und ich kann gut Texte machen und ich kann besser Texte machen als mancher. Und das ist das Schöne an Geschenk der Götter, ja, dass du weißt, das bringt dich an einen im Grunde unangreifbaren Ort.
Die Sprache.
Die Sprache, ja.
Nochmal zu den Figuren. Sie haben schon erwähnt, Sie sind ja in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen, in einem autoritären System. Sie haben dann die Wende und die Turbulenzen, die das mit sich brachte, erlebt. Das bot natürlich alles viel Stoff für Ihr Werk bislang. Also zum einen die erste Erzählband Seltsame Materie, wo Sie ja auch die Trostlosigkeit des Lebens hinter dem eisernen Vorhang beschreiben, wie sich das auswirkte auf die Menschen dort. Dann Ihr erster Roman In alle Tage wird beschrieben wie eben ein Migrant, der in eine westliche Großstadt kommt, aus Osteuropa 10 Sprachen spricht, sich aber trotzdem heimatlos fühlt, auch sprachlich. Sind das Themen und Figuren, die Sie also bewusst immer wieder in den Blick nehmen oder passiert das einfach?
Es passiert
so?
Einfach, fürchte ich. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich umschaue in meinem Umfeld. Und wenn wir von Abel Nehmer reden, mit Abel Nehmer habe ich zusammen studiert in den 90ern, natürlich. Also es waren einige junge Männer aus dem ehemaligen Jugoslawien, die mit uns studiert haben. Manche, weil sie es von vornherein wollten und manche, weil ihre Familien wollten, dass sie hier sind und nicht dort, wo der Krieg ist. Also studierten sie, was ihnen unterkam, ja. Und viele von ihnen waren traurig und viele von ihnen waren oder hatten schlechtes Gewissen und hatten, Selbstzitat, das neue Vaterland, die Scham, ja, darüber, dass das gerade passiert. Also in alle Tage verarbeite ich im Grunde diese Beobachtungen aus den 90er Jahren. Und Darius Kopp dann in dieser Trilogie, die ich gerade fertig schreibe, der IT-Spezialist ist, apropos prekäre Existenzen, also seine Karriere verlief bislang so, sagt das Buch, dass er noch nie gekündigt worden ist, trotzdem schon bei der 8. Firma arbeitet, weil durch Übernahmen und Reduktion und Umstrukturierung etc. er weitergereicht worden ist, bis er als Einziger übrig blieb und am Ende wurde selbst dieser Einzige abgebaut und das Büro geschlossen.
Er ist kein Migrant, er ist ein
ganz
andere Figur.
Er ist kein Migrant, er ist ein weizenblonder Ostdeutscher, geboren in der fiktiven Stadt Maid-Castell mit einem Abschluss in elektronischer Datenverarbeitung von der dortigen Technischen Universität. Also er ist am 28. September 1965 in Ostdeutschland geboren, kann ich berichten. Und ja, er ist kein Migrant. Weil das einfach keine Voraussetzung ist für diese Geschichte. Ja, also wenn Sie eine Geschichte schreiben über jemanden, der kriegstraumatisiert ist und sozusagen heimatlos geworden ist dadurch, dass sein Heimatland sich infolge eines Bürgerkrieges aufgelöst hat, dann ist er natürlich ein Migrant und natürlich ein Ausländer. Aber wenn Sie über einen IT-Menschen schreiben, der zwar auch aus einer Heimat vertrieben worden ist, aber aus einer anderen, nämlich aus dieser Arbeitsgemeinschaft, dann ist er nicht zwingenderweise ein Migrant natürlich.
Aber auch ein Außenseiter und letztlich auch jemand, der dann im zweiten Band seinen Halt verliert, weil sich seine Frau umgebracht hat und er erst in diesem, also praktisch im Nachhinein, indem er ihre Tagebücher liest, erfährt, wie es ihr wirklich ging und dass es ihr sehr schlecht ging, weil sie unter Depressionen litt und damit ja eigentlich er erst erfährt, dass diese beiden Menschen zwar zusammen waren, aber zusammen einsam. Ja, auch sehr bitter.
Naja, das nimmt ihn natürlich sehr mit, weil er das nicht mitbekommen hat. Also ihm war nicht klar, ich glaube immer klar, wie prekär seine Situation in seiner Arbeit war, aber nicht, dass sie das auch in seiner Ehe war. Hinterher, ich glaube, es passiert ein um das andere Mal, dass man jemand, den man kennt, wenn der Selbstmord verübt, dass man davon schockiert ist. Ja? Also das trifft jeden oder häufig einen mit einer ziemlichen Wucht und einem Unverständnis und auch mit diesem, wie konnte ich es nicht bemerkt haben oder wieso hat er sich nicht an mich gewandt oder was hätte man tun können. Und das ist schon ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Und Darius Gupta, diese Frau, tatsächlich aufrichtig geliebt hat, muss das erstmal verarbeiten.
Wie haben Sie diesen Darius Gupta gefunden?
In meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, ist ein sehr netter IT-Mensch, der mit lauter netten und weniger netten IT-Menschen befreundet ist, die gelegentlich zusammenkommen, und ich durfte da gelegentlich Mäuschen spielen. Ich war immer sehr, sehr fasziniert von diesen Menschen, auch weil ich sie kaum verstand. Also ich habe kaum verstanden, was sie taten. Und insbesondere in den späten 90ern und Anfang der 2000er Jahre hatte ich so ganz häufig das Gefühl, sie machen eigentlich überhaupt nichts. Also sie kreieren mehr eine Legende darum, was sie tun, als dass sie tatsächlich irgendetwas herstellen, was andere gebrauchen können. Und ich habe miterlebt, dass als dieser Börsenkrach war, 2001 war das, glaube ich, wo sie alle innerhalb von wenigen Wochen ihre Jobs verloren und tatsächlich rausflogen wir aus so einer ganz schnell sich drehenden Zentrifuge, die jemand aufgemacht hat.
Also es sind Außenseiter, Menschen, die sich vielleicht selbst auch abhanden kommen, die Sie beschreiben. Geben Sie ihnen in Ihrer Literatur sozusagen ein Zuhause?
Ich betrachte sehr gerne den Text, den ich für die wähle, ob es nun eine Erzählung oder ein Roman ist, als das Zuhause dieser Figur. Und weil ich etwas romantisch veranlagt bin, denke ich dann damit einem kleinen Lächeln an dieses Bild, nämlich, ach, ich gebe diesen Figuren ein Zuhause.
Die Jury begründet den Preis an Sie außerdem damit, es heißt, schonungslos nimmt sie, also Theresia Mora, die Verlorenheit von Großstadtnomaden in den Blick und lotet die Abgründe innerer und äußerer Fremdheit aus. Ist das so ein roter Faden, der sich durch Ihr Werk zieht, oder können Sie damit jetzt gar nicht so viel anfangen?
Ich finde, das wird auch ein bisschen übertrieben, weil, also zumindest wenn man es so auf mich bezieht, denn ich glaube, Literatur tut das sehr häufig. Dafür sind wir auch irgendwie da. Literatur beginnt dort, wo es irgendwas Problematisches gibt, zu erzählen, weil ich weiß nicht, also vielleicht ist es, selbst in Genre-Literatur ist es so. Sind Großstadtnomaden verloren? Ich weiß nicht, also ich betrachte tatsächlich die Welt so, als befinden wir uns in einer sehr großen Wanderung, jeder von uns. Manche freiwillig, weil sie reisen wollen oder können, und andere unfreiwillig. Und das, was ich mein ganzes Leben lang schon sehe, ist tatsächlich diese ununterbrochene Bewegung, als wären wir getrieben, beziehungsweise wir sind doch dazu gezwungen, unseren Posten ständig zu wechseln, wenn wir durchkommen wollen. Aber ich muss mich korrigieren, es ist nicht von Anfang an so. In den ersten 19 Jahren mit den geschlossenen Grenzen in Ungarn war es das Gegenteil, da hat sich nichts bewegt. Beziehungsweise schon, aber auf eine andere Weise. Ich habe das mal für mich so beschrieben, es war so, als würde man in einer Gefängniszelle auf und ab gehen. Immer diese 2-3 Meter hin, wieder zurück, hin, wieder zurück, hin, wieder zurück. Und diese Bewegung hat sich seitdem für mich sehr verändert. Und natürlich bringt das gewisse Unsicherheiten mit sich. Man kann ja nicht gleichzeitig stillstehen und unterwegs sein. Also ja, und die Großstadt, obwohl ich die Großstadt wahnsinnig mag. Ich mag genau diese Beweglichkeit der Großstadt. Und ich habe zum Beispiel nachts in der Großstadt keine Angst, aber nachts auf dem Dorf schon.
Wie sind Sie zum Schreiben überhaupt gekommen?
Das war von Anfang an da, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass als ich 10 war, habe ich das erste Mal gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman. Und zwar war das selbstverständlich so eine Art Fanfiction.
Ja,
so.
10?
Ja, naja, wieso? Meine Tochter ist auch jetzt noch nicht ganz 11 und sie und ihre Freundinnen schreiben auch Fanfiction. Sie schreiben Harry Potter weiter und ich damals auch sowas Ähnliches. Es war nicht Harry Potter, es war ein ungarischer Science-Fiction-Roman. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr stolz auf mich war, als ich 90 A5-Seiten getippt hatte auf der Erika-Schreibmaschine meiner Mutter, die ich mit Nähmaschinenöl geölt habe, weil sie zu schwergängig für mich war. Mit dem Ergebnis, dass das ganze Papier voller Nähmaschinenöl wurde. Aber ich wusste, ein Roman muss lang sein. Und ich war so stolz, dass ich 90 Seiten hatte. Und der Roman war selbstverständlich noch nicht fertig, aber ich hörte damit auf. Und fing dann wieder an, später, ich glaube, als ich anfing zu studieren in Budapest, aber so, wie wir das alle machen, während wir uns entwickeln, Tagebuchnotizen. Oder man studiert, was weiß ich, Theaterwissenschaft, und dann schreibt man eine Szene und bewundert die ganz lange. Und das ist ja immer noch kein ganzes Stück. Aber all diese Etüden und diese Versuche und diese Notizen sind ja im Grunde schon die vorbereitende Arbeit dafür, dass bis zu dem Punkt, wo sie sich entschließen, ab jetzt schreibe ich ein Werk. Ja, und das war für mich 1997, als ich beim Open Mic Literaturwettbewerb mitmachen wollte. Und man brauchte dafür natürlich irgendetwas, was wie ein Werk aussah. Also Prosa oder Gedichte, die 15 Minuten ausfüllen konnten. Und so entstand meine erste Erzählung Durst. Und das war ein riesengroßes Erlebnis für mich, zu sehen, ich habe einen Text fertig geschrieben. Und das führt wirklich zu einer ganz anderen Qualität. Ja, ab da definieren sie sich selbst auch anders.
Der bekam ja auch gleich einen Preis, dieser Text.
Ja.
Ich bin Open Mic nämlich.
Ja, und das war schön.
Dann folgte Klagenfurt und diese Erzählung ging dann ein in diesen ersten Erzählband
seltsamer
Materie. In Ihren Frankfurter Poetikvorlesungen 2014, die auch unter dem Titel Nicht sterben, dann ein Jahr später in Buchform erschienen sind, da geben Sie sehr offen Einblick in Ihr literarisches Schaffen und erzählen auch, wie mühsam die Suche ist nach der richtigen oder einzig möglichen Erzählkonstellation. Wie würden Sie das bezeichnen, was Sie da machen? Sie verwandeln etwas Destruktives in etwas Konstruktives oder wie kann man das beschreiben? Also die Welt, die...
Die ich durchaus als Störung erlebe oder ich verwandle das, was ich nicht verstehe, dieses Nichtverstehen und dieses die Irritation, das Desorientiertsein. Dazu ist dann halt gut, ein Kunstwerk zu schaffen, weil dieses Kunstwerk hat automatisch eine Ordnung, ja? Auch wenn es chaotisch aussieht. Also ein Roman ist im Grunde nichts anderes als das Erzählen von Ereignissen in einer chronologischen Reihenfolge. Und allein schon diese Chronologie zu finden, ist ein Riesending. Ja? Besonders, wenn man das Gefühl hat, dass so vieles gleichzeitig passiert. Und also insbesondere beim ersten Roman, bei Alle Tage, war es so, da habe ich sehr lange danach gesucht, in was für einer Form könnte ich all das, was ich hier vor mir sehe, dieses Material bringen, so dass es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Mittlerweile bin ich etwas fokussierter, aber es gilt weiterhin, dass meistens zu viel Material da ist.
Das dann in eine Ordnung gebracht wird, ist das auch so ein bisschen die Antriebskraft Ihres Schreibens? Also die Dinge in eine Ordnung zu bringen?
Durchaus, also sozusagen etwas zu kreieren, das Sinn ergibt.
War eigentlich von Anfang an klar, dass Sie auf Deutsch schreiben würden? Sie haben ja gewissermaßen zwei Muttersprachen, Deutsch und Ungarisch.
Als ich in Ungarn war, also mein erster Science-Fiction abgeschriebenen Roman, war auf Ungarisch natürlich. Und ich glaube, dass auch in den ersten Jahren hier in Deutschland diese erwähnten Notizen noch auf Ungarisch stattfanden, aber dann fingen sie gleich an, zweisprachig zu werden und irgendwann war dann nur doch das Deutsche da. Also das ist wie im Märchen, so eine Übergangszeit von 7 Jahren, bis ich von der einen Sprache in die andere gekommen bin. Und dann für die erste Erzählung habe ich mich hier auch bewusst dafür entschieden, die wird jetzt auf Deutsch sein. Was anderes hätte auch nicht sehr viel Sinn gehabt, weil der Wettbewerb hier in Berlin war. Und ab da gab es kein Halten mehr. Es war nämlich so, ich hatte diesen ersten Text und dann wollte ich lernen, einen zweiten Text zu schreiben, einen Band zu schreiben, einen Roman zu schreiben. Und es ist vollkommen klar, dass man so nach vorne üben muss. Und ich jedenfalls hätte es nicht geschafft, dass diese ganze Übungszeit in einer zweiten Sprache auch noch aufzubringen. Vor allen Dingen deswegen, ich habe das ausprobiert, auf Ungarisch schreibe ich vollkommen anders. Das heißt, es wäre eine totale Schizophrenie gewesen.
Aber klingt das Ungarische in Ihrem Deutschen mit irgendwie?
Ja, aber nur auf der Ebene von Allusionen sozusagen, als Zitate. Das wäre so ein kleines Motiv übernommen und dann eingedeutscht, wenn Sie so wollen. Also ich schaue, wie es sich im Deutschen gebrauchen lässt und integriere es darin. Während wenn ich einsprachig auf Ungarisch schreibe, etwas vollkommen anderes dabei herauskommt. Das ist absolut nahezu erschreckend. Ich habe versucht, für die Frankfurter Poetikvorlesungen den Anfang der allerersten Geschichte, nämlich Durst, auf Ungarisch zu schreiben. Und da stand etwas mit einem völlig anderen Rhythmus, mit einem völlig anderen Fokus. Und dann dachte ich mir so, und jetzt hörst du auf damit, denn du hast bereits ein Original. Es heißt Durst.
Aber Sie übersetzen ganz viel aus dem Ungarischen. Sie übersetzen Autoren wie Peter Esterházy oder István Erkényi. Lebt auf diese Weise das Ungarische in Ihren
weiter? Und ich lerne dabei immer was Neues. Also die Autoren, die ich zuletzt übersetzt habe, sehr interessant, die letzten 4 Bücher. Der eine Autor ist ein Ungar aus der Vojvodina. Er hat sein Ungarisch. Der andere Autor ist ein Ungar aus Siebenbürgen, auch ein spezielles Ungarisch. Die Autorin Sofia Bahn, sie wurde in Rio de Janeiro geboren und wohnte da die ersten 12 Jahre ihres Lebens und ging in eine amerikanische Schule. Das heißt, sie bringt das Portugiesische und das Englische mit und ist heute eine ungarische Schriftstellerin. Und die Eltern von András Forgács hatten beide Hebräisch als Muttersprache. So. Und als ich diese 4 Bücher übersetzt habe, ist mir ganz stark aufgefallen, all das, was sie mitbringen. Ja, es ist nicht dasselbe Ungarisch, was Esther sie geschrieben hat oder Nádas oder Kertész und so weiter. So dieses absolut Individuelle, in dem die ganzen Hintergründe mitschwingen, in Wortwahlen, in wie Sätze gemacht werden. Und das zu sehen ist wundervoll. Also ich lerne durch andere Leute noch etwas über meine Herkunft. Ja. Sehr, sehr, sehr faszinierend.
Sie sind im damals noch kommunistischen Ungarn aufgewachsen, dann nach Deutschland gekommen, haben beide Staatsangehörigkeiten und müssen jetzt sozusagen zuschauen, wie Deutschland und Ungarn zunehmend auf Distanz gehen. Und also Sie kennen ein geteiltes Europa. Wie erleben Sie die jetzige Entwicklung?
Also vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, ich bin tief traurig, ich bin völlig verzweifelt und ich verstehe uns nicht. Wie konnte es so weit kommen? Mittlerweile bin ich zynischer, dass ich mir sage, natürlich passiert das, weil wir es offensichtlich nicht ertragen, wenn irgendetwas gut ist. Ungarn hat leider eine Regierung, die absolut nicht gut tut. Ich habe aber auch gelernt von meinen Landsleuten, und zwar im Sommer 2015, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten von ihnen das hervorragend finden. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, ihnen nicht alles zu überlassen. Das Einzige, was ich tun kann mit dem Rest von uns, mit diesen ein Drittel in Ungarn, dass wir nur betonen, wir sind auch noch da und wir sind mit dem und dem und dem nicht einverstanden.
Und welche Macht hat die Literatur?
Ich glaube, eine sehr, sehr wichtige, weil für diese ein Drittel, die das nicht toll finden, dass wir eine neofaschistische Regierung haben, die brauchen tröstende Worte. Ja? Und es spielt eine Rolle, dass die Intellektuellen und die Künstler des Landes dieser Regierung und ihrer Vorgehensweise nicht zustimmen. Das spielt eine Rolle. Stellen Sie sich vor, die ganze Intelligenz hier würde auf der Seite dieser Leute stehen. Das wäre tatsächlich ein Grund zur totalen Verzweiflung, weil das würde bedeuten, dass die gesamte Gesellschaft vollkommen verroht ist. Und was ist jetzt zuletzt in der letzten Woche in Ungarn passiert, ist Folgendes passiert. Es gibt ein Gesetz, wonach es gesetzlich verboten ist, obdachlos zu sein. Ja, und sie werden verhaftet, wenn sie obdachlos sind. Sie werden in Strafen aufgebrummt. Wer hat dagegen eine Demonstration und eine Aktion ins Leben gerufen? Die ungarischen Schriftsteller. Ja, also angeführt von Virág Erdős, die eine ganz hervorragende Dichterin ist, die unsere Kollegen gebeten hat, jeder soll einen Satz zu dieser Obdachlosigkeit schreiben und sich mit diesem Satz in so eine Kette um das Parlament aufzustellen. Und das fand statt und man kann sagen, das ist nichts, aber das ist etwas. Mhm. Es fand statt, diese Sätze waren draußen auf dem Platz und Leute konnten sie sehen und auch die Obdachlosen konnten sehen, dass sie nicht von allem verlassen und verraten worden sind. Und das spielt eine Rolle und wie ich sehr gerne sage, in der Zukunft, wenn diese historische Ära richtig eingeordnet werden wird, dann wird das eine Rolle spielen, ob jemand etwas gesagt hat oder nicht.
Frau Mora, wir warten ja noch auf den dritten und letzten Teil Ihrer Trilogie nach Der letzte Mann auf dem Kontinent und das Ungeheuer. Wann wird der erscheinen? Wie weit sind Sie damit?
Den Plänen nach nächstes Jahr, also 2019 im Herbst. Und ich bin damit jetzt so weit, dass nachdem ich 2 Wochen lang ganz verzweifelt war, ich gemerkt habe, ich bin deswegen verzweifelt, weil ich jetzt einen Kommentar von jemand anderem brauche, nachdem ich so lange alleine gearbeitet habe. Also habe ich es an meinen Lektor geschickt.
Also es ist fertig?
Es ist, wir wissen es nicht, noch nicht, ob es fertig ist. Ich war so weit, mich zu trauen, es jemandem zu schicken. Mehr noch, ich konnte gar nicht mehr anders. Und jetzt warten wir, was er dazu sagt.
Und nach 3 Bänden mit Darius Kopp fällt das dann auch schwer, sich von so einer Figur, die Sie so lange begleitet hat oder die Sie so lange begleitet haben, zu verabschieden?
Zwischen dem zweiten und dem dritten, bevor ich den dritten anfing, hatte ich das Gefühl, dass es schwer wird. Aber jetzt ist mir eine neue Figur eingefallen, deshalb ist es mir eigentlich jetzt ganz recht. Ich habe ihn an einen guten Ort gebracht, habe ich das Gefühl, wo ich ihn lassen kann und jetzt kann ich was anderes schreiben.
Also es ist Ihnen eine neue Figur eingefallen, es wird etwas Neues geben nach dem dritten Band der Trilogie, der im nächsten Jahr erscheint. Das heißt, ein Preis wie der Georg-Büchner-Preis, der wirkt auf Sie eher beflügelnd und nicht lähmend, oder?
Auf mich hat noch nie ein Preis lebend gewirkt. Nein, es ist eigentlich eine schöne Bestätigung. Wobei ich sagen muss, dass die innere Bestätigung eigentlich immer dadurch kommt, dass sie, und das weiß jeder Autor, dieses Buch war eine gute Arbeit. Ja, und das kann mir auch niemand mehr wegnehmen. Und das hatte ich bislang bei jedem Buch. Ich weiß es nicht, aber bei vielen. Also das gibt mir die Stabilität und deswegen kann es mich auch nicht verunsichern, wenn ich einen Preis bekomme.
Theresia Mora wird morgen in Darmstadt von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten deutschen Literaturpreis. Aus diesem Anlass war sie zu Gast in den Zeitfragen Literatur. Vielen Dank, Frau Mora, dass Sie hier bei uns waren. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.